Nachhaltige ETFs haben in den letzten Monaten mit ein paar Vorurteilen und Kritikpunkten zu kämpfen. Da ist zum einen das Thema Greenwashing, das immer wieder im Raum steht, dann das Thema fehlende Transparenz und wir haben das Problem mit einem womöglich höheren Risiko, denn die Indizes sind ja konzentrierter als herkömmliche Indizes und ja, deswegen halt ein höheres Konzentrationsrisiko. Und ob an diesen Vorurteilen wirklich was dran ist, dazu habe ich mir Klaus Hecher vom ETF-Anbieter BNP Paribas eingeladen. Wenn du also wissen willst, ob die Kritik an nachhaltigen ETFs berechtigt ist, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. So, bevor wir jetzt in unser Gespräch gehen, nochmal eine Information unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode, dem digitalen Vermögensverwalter SolidVest. SolidVest ist die Lösung für alle, die sich ein eigenes Aktienportfolio wünschen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Die Online-Vermögensverwaltung setzt auf über 50 Jahre Expertise der DJE Capital AG am Kapitalmarkt. Ihr möchtet am Kapitalmarkt partizipieren mit einem Portfolio, das aktiv von Experten gemanagt wird? Dann sichert euch jetzt nur noch bis zum 31.08. 500 Euro Neukundenbonus bei Depoteröffnung. Auf einer Aktionsseite sind alle wichtigen Informationen noch einmal zusammengefasst und dort könnt ihr euch im Formular auch für den Erhalt des Bonus registrieren. Abzurufen ist die Seite über den folgenden Link solidvest.de/olympische-Aktion. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Podcast-Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch die SolidVest-Risikohinweise, die ihr auf jeden Fall auch nochmal durchlesen solltet. Also alle wichtigen Informationen und die entsprechenden Links findet ihr in den Podcast-Shownotes. So, jetzt gehen wir aber direkt in unseren aktuellen Talk. Viel Spaß! Ja, Klaus, schön, dass du heute hier in München bei mir zu Besuch bist im Extra-ETF-Studio. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das für BNP Paribas sehr wichtig ist und für viele Anleger auch. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, da haben wir, glaube ich, ein großes Thema. Ich glaube, schön ist schon mal, dass die Wege von unseren beiden Büros sehr kurz sind.
Genau.
Und ich mit dem Fahrrad hierher gekommen ist, also der erste Schritt zur Nachhaltigkeit. Aber beim Investieren geht es natürlich um deutlich mehr. Ich glaube, fangen wir doch einmal damit an, was denn nicht nachhaltiges Investieren bedeutet. Mhm. Nämlich, das ist das, was man schon immer gemacht hat, da ist alles erlaubt. Mhm. Also es gibt da keine, wie soll man sagen, kein schlechtes Gewissen gegenüber bestimmten Branchen oder Geschäftsaktivitäten. Und es geht auch nicht um Auswahl von besseren Profilen eines Unternehmens. Mhm. Bei der Nachhaltigkeit wird es sehr wohl berücksichtigt, sowohl bei klassischen Investmentfonds, aber natürlich auch bei Indizes, die von ETFs abgebildet werden.
Und welche Filtermöglichkeiten oder Auswahlkriterien gibt es da so? Weil da gibt es ja verschiedene Kürzel auch, die man dann bei den ETFs erkennen kann.
Genau, also einmal muss man sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Schattierungen. Mhm. Ich will das mal symbolisch mit der Farbe Grün belegen. Mhm. Von ganz hellgrün bis dunkelgrün ist da die Spannweite sehr groß. Und die Indexwelt hat sich eben dahin entwickelt, all diese Schattierungen in irgendeiner Form anzubieten. Und die ETF-Anbieter haben natürlich diese unterschiedlichen Indextypen in ihr Angebot aufgenommen. Aber am einfachsten ist es doch mal so, man fängt mit ein paar grundsätzlichen Dingen an. Es gibt inzwischen, denke ich, ein allgemein gültiges Verständnis darüber, dass ein Investment in Hersteller von kontroversen Waffen oder auch in Tabakhersteller irgendwie ethisch unsauber ist oder moralisch nicht vertretbar ist. Mhm. Ich glaube, das ist so, wie soll man sagen, so ein Nachhaltigkeitsgrundrauschen, das sich in allen Produkten widerspiegelt. Mhm. Und darüber gibt es natürlich deutlich mehr. Denn wie kann ich denn ESG-Kriterien in solche Investments integrieren? Mhm. E steht eben für die Ökologie, Environmental, S für Soziales und G für Government, Governmental, um es genau zu sein. Und das bedeutet dann nichts anderes im Deutschen als Unternehmensführung oder auch wie wird ein Unternehmen überwacht? Mhm. Wie ist die Qualität? So, und da kommt es eben jetzt darauf an, was will ich denn mit meinem nachhaltig ausgerichteten Aktienportfolio oder mit meinem Index bewirken. Sollen zum Beispiel stärker ökologische Kriterien berücksichtigt werden? Soll es eher Richtung soziale Kriterien gehen? Das ist dann halt Geschmackssache. Und dann ist es natürlich eine Frage, wie intensiv soll das Ganze sein?
Jetzt ist aber so bei einem klassischen Aktienindex, die jetzt der zum Beispiel nur nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist, da ist es ein Fakt, also die Marktkapitalisierung. Da kann ich relativ genau sagen, das Unternehmen ist jetzt oben auf der Liste oder unten. Bei den Nachhaltigkeitsfiltern, da hast du ja schon erklärt, da gibt es unterschiedliche Schattierungen und vielleicht auch Herangehensweisen zwischen den einzelnen Indexanbietern. Da ist es ja nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Wie funktioniert das dann? Also die Indexanbieter, die müssen ja alle irgendwie ganz konkrete Mechanismen haben, um diese Aktien zu rastern.
Genau, das ist in der Tat dann durchaus, würde ich mal sagen, komplex. Aber wie gesagt, fangen wir mal mit dem Grundrauschen an, dass man eben gewisse Branchen, wie eben schon erwähnt, die Hersteller kontroverser Waffen- und Tabakhersteller ausschließt. Dann ist natürlich in vielen Indizes, sagen wir mal, eine teilweise oder komplette Verbannung von fossilen Aktivitäten vorgesehen. Denn viele Indizes sind natürlich darauf abgestellt, in Line zu sein mit den Vorstellungen des Pariser Klimaschutzabkommens, dass man eben hier bei der Zusammenstellung des Portfolios auf einen niedrigen CO2-Fußabdruck achtet. Und dann geht es natürlich auch um Kontroversen. Die können sehr vielfältig sein. Denk mal zum Beispiel mal an das Thema Arbeitsschutz, wie gut wir einen Mitarbeiter behandeln. Findet in einem Unternehmen aus den Emerging Markets Kinderarbeit statt? Das sind natürlich ganz wichtige Kriterien, die beim Screening erforderlich sind. Und wenn das der Fall ist, dass eben gegen solche ethischen Mindeststandards verstoßen wird, dann hat auch so ein Unternehmen nichts in einem nachhaltig ausgelegten Portfolio bzw. Index zu suchen.
Wie wird das gemacht? Also gibt es diese, fahren dann die Indexanbieter oder arbeiten mit Firmen zusammen dann und schauen da wirklich konkret nach? Oder ist es auch so ein bisschen vielleicht Treu und Glauben, dass man sagt, okay, ein Unternehmen sagt, wir machen das nicht oder positionieren uns so und genau. Dann traut man dem auch erstmal?
Ja, da geht es jetzt um das Thema Datenqualität. Wie verlässlich sind denn die Informationsquellen darüber? Und die Indexanbieter geben sich da schon sehr große Mühe. Also ich nenne mal die größten Anbieter, MSCI, aber auch S&P, Stocks und andere. Die haben da inzwischen unheimlich umfangreiche Ressourcen aufgebaut, um eben genau Research in diese Richtung zu betreiben. Das geht natürlich einmal durch Screenen der Jahresberichte, das ist so die Grundarbeit, aber natürlich auch durch direkte Gespräche und Interviews, um eben hier möglichst genau nachzubohren, insbesondere bei den sensitiven Themen. Und dann beurteilen die Research-Anbieter, ob zum Beispiel eine Kontroverse vorliegt oder nicht. Oder eben, wie genau kann ich messen, ob eine gewisse Umsatzschwelle überschritten wird? Denn wenn in einem Index nur Unternehmen erlaubt sind, deren Umsatz nicht mehr als 5% mit Tabak ist, dann muss man halt manchmal genauer rechnen mit dem Stift. Und das erfordert eben umfangreiche und akkurate Analyse.
Da ist wahrscheinlich dann auch eine sehr starke Entwicklung bei der ganzen Datenqualität, also was, wie die Unternehmen überhaupt in welcher Art und Weise Daten zur Verfügung stellen. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, kann man bei einem, sagen wir mal, Gemischtwarenunternehmen herausfinden, wie viel Prozent die jetzt wirklich mit Tabak machen.
Das steht doch.
Ja, das ist so genau.
Das kann man inzwischen ganz genau nachvollziehen. Und sagen wir mal, wenn es um ESG-Daten geht, sind ja auch seit neuestem die Unternehmen verpflichtet, gewisse Daten eben zur Verfügung zu stellen. Also das hat gesetzlichen Rahmen, das gab es bisher nicht. Und diese Entwicklung ist natürlich gut, weil es dann den ESG-Datenanbietern in Zukunft noch leichter fallen wird, qualitativ hochwertige Daten zur Verfügung zu stellen. Und dann, dass eben die Indizes wirklich sauber zusammengestellt sind.
Ich weiß ja, dass es immer auch ganz viele kritische Fragen gibt, nochmal zu dem Thema. Wir haben jetzt so ein bisschen schon ein paar Sachen angeschnitten. Da würde ich gerne gleich mit dir drauf eingehen. Jetzt nochmal, aber vielleicht grundsätzlich, wie groß ist denn eigentlich der ETF-Markt bei den nachhaltigen Produkten? Also ich hatte nämlich jetzt zuvor bei uns in der Datenbank nachgeschaut. Es sind ungefähr 950 ETFs, die wir als bei uns klassifiziert haben als nachhaltig. was ja schon ordentlich ist. Wir sind, glaube ich, etwa 4.000 oder ein bisschen mehr als 4.000 ETFs insgesamt verfügbar. Also kann man sagen, grob ein Viertel. Und ist da jetzt viel Geld schon reingeflossen in dieses Segment? Also schichten jetzt die institutionellen Anleger oder Privatanleger auch um? Merkt ihr das? Oder ist es verhalten? Wie ist da die aktuelle Situation?
Ja, also da muss man sagen, der Trend ist natürlich schwankend. Und ich glaube, eine Zahl, wo man das ganz gut ablesen kann, ist immer der Anteil am Neugeld, das insgesamt in den ETF-Markt fließt. Wie hoch ist denn der Anteil daran, der nur in ETFs auf nachhaltige Indizes geht? Und da waren wir ja schon mal sehr weit. 2021 und 2022 konnten wir Werte von circa 50% beobachten. Das war natürlich schon ein enormer Boom, kann man sagen, dass die Hälfte der Neugelder in nachhaltige ETFs geflossen sind. 2023 hat sich das bereits abgekühlt. Da lag dann der Anteil nur noch bei 30%. Und dieses Jahr liegen wir bei knapp unter 20%.
Was sind da Gründe dafür?
Ja, die Gründe muss man natürlich erforschen. Da gibt es mehrere. Einerseits ist natürlich die Regulierung durchaus komplex und, sagen wir mal, auch für den Endkunden draußen nicht immer so klar verständlich. Dann kann man sagen, die MiFID wollte ja eigentlich auch durch die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen des Privatkunden beim Investieren entsprechend diese Wünsche abfragen. Nur war dieses Gesetz schlecht konstruiert. Also eine gute Absicht, schlecht gemacht, heißt eben, dass eben fast jeder dann mit Nein antwortet, um eben sich nicht irgendeiner Form einschränken zu müssen bei der Auswahl der ETFs. Das kann man mit dem Heizungsgesetz vergleichen. Gut gemeint, schlecht umgesetzt. Das gilt leider auch hier für die MiFID-Regulierung, was eben die Nachhaltigkeitspräferenzen bei Privatinvestoren anbelangt.
Das heißt, da muss ein Finanzberater, Bankberater ihre Kunden fragen, sollen wir dich auch nachhaltig beraten? Genau. Und der dann Nein gesagt hat, dann hat er auch keine nachhaltigen Produkte angeboten bekommen.
Naja, sagen wir mal so, er kann ja trotzdem dann in Nachhaltige investieren. Das Problem ist eher umgekehrt. Würde er plötzlich Präferenzen nennen, die dann sehr genau sind, dann ist es oft schwierig, diese mit den angebotenen ETFs oder aktiven Fonds umzusetzen. Das ist so der Hauptgrund.
Vielleicht sind ja auch die Kritikpunkte und Vorurteile, die ich mal so ein bisschen recherchiert habe, ja auch ein Grund damit. Also ich liste die mal kurz auf. Also erstmal ist immer dieses Raum, steht immer im Raum dieses Thema Greenwashing. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Dann Intransparenz. Das beziehe ich jetzt darauf, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, ohne großen Research-Aufwand, wie sind denn jetzt die Ausschlüsse? Ja, und dann ist es manchmal nicht ganz klar. Dann sagen viele ja auch, wenn ich jetzt einen Index habe, da Werte weglasse, dann habe ich danach eigentlich ein schlechteres Portfolio mit weniger diversifiziert. Also das Rendite-Risikoprofil passt dann vielleicht nicht mehr. Und dann gibt es ja auch noch dieses Thema Best in Class, wo dann auch viele gesagt haben, ja Moment mal, ich habe jetzt ja ein nachhaltiges Produkt ausgewählt, aber ich sage jetzt mal irgendein random Beispiel, warum ist denn da jetzt ein Automobilhersteller drin? Der hat doch, also der ist ja wohl wirklich nicht nachhaltig, also dass das nicht verstanden wurde. Ja. Sollen wir mal so durchgehen durch die
das
Themen?
Ist ja, also, ich glaube, da haben wir alle Themenkomplexe erfasst.
Du bist heute gegrillt hier
und,
bei mir.
Und jeder einzelne davon, glaube ich, bedarf einiger Kommentare.
Ja, also dann fangen wir doch mal mit dem ersten an. Greenwashing, also sprich Unternehmen sagen, sie sind irgendwie nachhaltig oder berücksichtigen da diese Kriterien, aber eigentlich sind sie es gar nicht. Oder, wir haben es schon angesprochen, ist es vielleicht eher schwierig, das rauszufinden, ob es wirklich so ist.
Na gut, da muss man jetzt unterscheiden. Du hast jetzt von Unternehmen gesprochen. Das sind diejenigen, die sie vielleicht besser darstellen, als sie eigentlich sind. Oder die nur wenige umweltfreundliche Maßnahmen dann von der Kommunikation her aufbauschen und das Ganze überhöhen. Das ist natürlich auch eine Art von Greenwashing. Für uns als Asset Manager wären es jetzt eher falsche Werbeversprechen. Wir würden sagen, dass unsere Produkte einen höheren Anteil an Investments haben, die als nachhaltig gelten, als es tatsächlich der Fall ist. Oder wenn wir als Unternehmen behaupten würden, dass die Anzahl der Produkte, die nachhaltig sind, zu hoch ist. Also das war jetzt Greenwashing auf Produktanbieterebene.
Ich meine, es gab ja auch mal ETFs, die waren mehr oder weniger baugleich von den Inhaltsstoffen wie die konventionelle ETF, wie der nachhaltige, aber bei dem nachhaltigen stand noch zusätzlich nachhaltig drauf, weil halt in dem Index selber, der schon vom Grund aus her relativ, wie soll ich sagen, nachhaltig war.
Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, das sollte natürlich schon eine Abweichung da sein, automatisch zum Standardindex, denn sonst kann ein Index kein nachhaltiges Portfolio repräsentieren, das funktioniert nicht. Aber wie gesagt, durch Best-in-Class-Ansätze sind natürlich auch, sagen wir mal, gewisse Ähnlichkeiten erlaubt. Und Best-in-Class heißt ja, man wählt für jede Branche die Unternehmen aus, die die besten ESG-Bewertungen eines anerkannten ESG-Research-Hauses aufweisen können. Das heißt, im Vergleich zum Standardindex wird dann für jeden Sektor, egal ob Automobil, Energieerzeuger, Pharmaindustrie, wen auch immer, dann eben eine Teilauswahl an Unternehmen getroffen, die eben relativ besser dastehen bei der ESG-Bewertung als die anderen Unternehmen. Das ist auch ein fairer Ansatz, weil dadurch das ESG-Profil meines Index bzw. Portfolios eben deutlich ansteigt gegenüber dem Standardindex. Und dann, bevor man das ja macht, erfolgt ja diese Grundhygiene, dass man gewisse komplett umstrittene Sektoren ausschließt oder eben auch alle Unternehmen screent, ob da nicht irgendwelche dabei sind, die gegen Kontroversen verstoßen.
Glaubst du, das ist ein Aufklärungsthema? Weil ich meine, ein Privatanleger, wenn der jetzt sagt, ich will mit meinem Geld auch irgendwie was Gutes tun, ich investiere jetzt nachhaltig, der hat ja eher im Kopf vielleicht sowas mit Bestand auf die Zukunft ausgerichtet, vielleicht auf die nächsten Generationen ausgerichtet.
Ja.
Also jetzt sage ich mal eher, vielleicht hat er im Kopf eine Solaranlage oder
genau.
Andere Themen. Und dann schaut er in den ETF rein und sieht dann, bleiben wir mal bei dem Beispiel, trotzdem VW drin.
Ja? Also Aufklärung ist, glaube ich, das Wichtigste, was notwendig ist. Übrigens, vielen Dank, ihr macht ja vorbildlich jetzt so eine Wissenssektion über nachhaltig investieren auf eurer Webseite. Und klar, man muss zum Beispiel auch dem Anleger klären, nur über einen Best-in-Class-Ansatz hat er auch die Möglichkeit, weiterhin in einen ausgewogen diversifizierten Index zu investieren. Denn wenn die Abweichungen auch bei der Sektorverteilung gegenüber dem Standardindex nur gering ist, die Abweichung, dann ist eben das Portfolio ausgewogen und breit diversifiziert. Das ist immer ganz wichtig in der Kapitalanlage. Sagen wir mal so Monokultur, wenn ich jetzt einen Index zusammenstelle, der ausschließlich in Unternehmen investiert, die im Bereich erneuerbare Energie tätig sind, dann setze ich mich ja plötzlich auch sehr hohen wirtschaftlichen Risiken aus. Denn Märkte können sehr eng sein. Das heißt, die Unternehmen sind nicht groß genug, was ihre Kapitalisierung anbelangt. Und dann können zu viele Geldflüsse in so einen Sektor zu massiven Kurssprüngen nach oben führen.
Was man da bei Themen-ETFs immer wieder auch sieht.
Genau.
Ja, ein Segment und dann kommt Geld rein.
Und dann haben sie plötzlich einen ganz stark überbewerteten Index beziehungsweise ein solches Portfolio. Und irgendwann mal kommt das große Erwachen. Aha, das ist ja alles viel zu teuer, was ich da drin habe. Dann kommen die Kursverluste. Das haben wir eben auch im Bereich erneuerbare Energien beobachten können. Wir haben das für das Thema Wasserstoff schon beobachten können. Irgendwann mal pendelt sich das dann wieder auf einem vernünftigen Bewertungsniveau ein. Und dann können Investoren dort auch wieder mal Mut fassen und investieren. Aber das ist eben schon ein großes Risiko, wenn ich eben von den Sektoren her nicht diversifiziert bin.
Wir hatten ja noch den Punkt Transparenz. Ja? Also wir hatten es vorhin ja kurz schon angesprochen. Man weiß, also ich habe gesagt, man weiß nicht genau, was man hat, wie die Filter angewendet werden. Vielleicht mal kurz erklärt. Nehmen wir mal an, wir haben den MSCI World. Der hat 1.700, 1.800 Aktien. Und jetzt kommen verschiedene Nachhaltigkeitsfilter. Wie viele Aktien fallen denn dann da so raus? Also man kann es jetzt nicht genau sagen, aber so mal grob, sind es dann 5 oder 500? Also wie ist so die Konzentration dann von einem ganz regulären Index zu einem ganz strengen Nachhaltigkeitsfilter?
Also die mit dem leichtesten grünen Touch, das würde ich aber dann schon fast in die Ecke Greenwashing stellen, Die würden vielleicht auch nur von den 1700 Werten so 20 bis 50 rausfiltern.
Mhm. Das sind kontroverse Waffen.
Genau, aber Sachen, ja. Ansonsten mehr oder weniger nichts. Mhm. Oder sie ändern ja noch weniger und ändern nur die Gewichtung. Auch das finde ich jetzt nicht ganz sauber. Also besser wird es dann schon, wenn man schon mal mindestens 25% rausfiltert. Das ist schon mal seriös und vor allem ist es zum Beispiel auch durch die Vorschrift in Frankreich, durch die dortige Finanzaufsicht geboten. Also man erwartet also als Minimumstandard einen ESG-Index zur Hygiene von 25%. Mhm. Das ist dann die Kombination aus Ausschlüssen und Best-in-Class-Ansatz.
Mhm. Und dann haben wir natürlich kurz nachgefragt, wie ist dann so ein Portfolio? Also weißt du so grob, welche Sektoren fallen denn da dann raus oder wird es dann anders gewichtet? Also wenn der MSCI World, keine Ahnung, das weiß ich gar nicht, 30% oder sowas in Technologie hat dann ein gefilterter MSCI World, hat ja dann 40% Technologie.
Also Sektoren schon mal sollen gar keine rausfallen.
Nee, aber die Gewichtung ist ja vielleicht...
Genau, auch die Gewichtung, die bleibt in gewissen Bandbreiten. Mhm. Das kann auch, da gibt es auch Regeln dann in den Indizes, die dann, sagen wir mal, Restriktionen setzen, dass eben die Abweichung bei der Sektorgewichtung maximal 5 Prozentpunkte betragen darf gegenüber dem Standardindex. Das haben eigentlich alle, und das muss man eben genau lesen im Regelwerk, alle Indizes irgendwie so mit eingebaut.
Aber wer liest schon so ein Indexregelwerk?
Genau.
Das ist ja schon.
Aber kommen wir nochmal auf das Schlagwort Transparenz zurück. Ich finde, die Transparenz ist sehr wohlgegeben, denn eins ändert sich auch beim nachhaltigen ETF nicht. Das Indexportfolio ist ja jederzeit einsehbar auf der Webseite der ETF-Anbieter. Also ich weiß immer genau, in was ich investiere. Zugegeben, die Regeln, die kann man sich natürlich auch, wer sich die Mühe macht, runterladen, entweder auf der Webseite des Indexanbieters oder er findet eben entsprechende Angaben beim ETF-Anbieter. Da muss man natürlich dann schon genau lesen, was da drin steht, aber es ist zugänglich und transparent.
Aber kann ich auch nachvollziehen, zum Beispiel, warum da jetzt mit 8% oder 3% Tesla gewichtet ist? Also was der Grund ist, warum das Unternehmen da drin ist? Steht das dann auch da oder ist da einfach nur, nee?
Tesla naja, ist gut, das ist das Ergebnis natürlich des Regelwerks. Wenn Tesla so eingestuft wird, dass keine Kontroverse vorliegt und eben die ESG-Werte besser sind als bei anderen Automobilwerten, dann dürfen sie natürlich sehr wohl in einem ESG-Index vertreten sein.
Weil ich meine, für ein Unternehmen wäre das ja, diese Transparenz ja auch ein Anreiz. Also wenn ich jetzt wüsste, ich habe einen Konzern und in 5 Kategorien bin ich schon gut, aber in 2 nicht. Und wenn ich die auch noch gut bin, dann komme ich in die großen Indizes rein. Das ist ja auch dann ein super attraktiv.
Absolut.
Im Sinne von Aktionärspflege und Kurspflege oder vielleicht auch reduziert meine Refinanzierungskosten ja dann.
Genau.
Und das wissen die aber dann.
Das also, wissen die, sehr wohl. Wir haben jetzt gesprochen über Indizes, wo, sagen wir mal, 25% ausgeschlossen wird. Und das andere Extrem sind die sogenannten SRI-Indizes. SRI steht für Socially Responsible Investing. Mhm. Da wird sogar 75% der Market Cap jedes Sektors ausgeschlossen. Mhm. Das ist natürlich relativ viel. Das heißt, so ein MSCI World Index würde dann von 1700 Werten auf rund 400 oder ein bisschen mehr Titel zusammenschrumpfen. Mhm. Und da gibt es natürlich dann schon die ein oder andere Überraschung. Zum Beispiel ist ja auch ein Unternehmen wie Apple dann bei MSCI mit einer Kontroverse eingestuft und taucht dann plötzlich nicht auf. Mhm. Und
aber da gibt es dann einige Überraschungen. Da war doch Gott letztens zu Besuch.
Genau.
Hat Gott Apple besucht.
Also und dann fragen sich andere, Tesla ist jetzt plötzlich wieder drin, aber der Unternehmenschef ist auch nicht gerade freundlich zu seinen Angestellten. Also das ist halt immer das Ergebnis der Researchhäuser, wie die dann die Gesamtbeurteilung eines Unternehmens vornehmen.
Wenn jetzt sozusagen der Gesetzgeber möchte, dass quasi nachhaltig investiert wird, was passiert denn eigentlich mit den Unternehmen, die nicht dann nachhaltig sind und auch vielleicht gar keine Möglichkeit haben, nachhaltig zu sein? Also zum Beispiel Energie, Konzern genau. oder eine Ölfirma, solange die Öl fördert, wird die sehr schwer es haben, irgendwie einen nachhaltigen Touch zu bekommen.
Also der Gesetzgeber will ja genau das erreichen, dass eben keiner mehr in Ölaktien investiert. Das gelingt ihm aber, sagen wir mal, nicht, weil er nicht jeden zwingen kann, ESG zu wählen als Investmentkriterium. Aber es ist natürlich schon auch, sagen wir mal, in gewissen EU-Regularien, sagen wir mal, festgeschrieben, was denn erlaubt ist und was nicht. Und sagen wir mal, es gibt ja auch Indizes, die speziell auf das Thema Klima ausgerichtet sind. Die wurden vor 4 Jahren von der EU-Kommission definiert, sogenannte Paris-Aligned Benchmark. Da steckt ja Paris drin, die Referenz zu dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und da sind eben ganz klare Vorgaben drin, insbesondere zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks, der erfüllt sein muss bei jedem Unternehmen im Index. Und vor allem, wie schaut der Pfad in die Zukunft aus? Wie viel weitere Reduktion des CO2-Fußabdrucks ist in Zukunft möglich? Und da ist dann der Mindeststandard 7% pro Jahr.
Also Sie müssen 7% genau. pro Jahr reduzieren, um diese Kriterien sozusagen genau. zu erfüllen.
Und dann ist noch definiert, dass gewisse Aktivitäten wie Kohleverstromung und so weiter dann auch nicht erlaubt ist. Also da hat die Politik schon einen sehr strengen Rahmen gesetzt. Und es ist natürlich auch klar, man kann die Transformation nicht nur durch Vorschriften beim Bürger umsetzen, sondern hier wird eben der Kapitalmarkt mit in die Verantwortung gezogen, bei der Energiewende eben positiv mitzuwirken.
Wenn wir jetzt aber die Werte einschränken, dann, oder als Frage formuliert, wenn die eingeschränkt werden, erhöht sich dann das Risiko oder wie verhält sich dann Risikorendite gegenüber so einem konventionellen Index?
Ja, also sagen wir mal, zu viele Branchen auszuschließen ist keine gute Idee, wenn man das mit einer macht. Das kann ja auch schon einen Nachteil bedeuten, weil wir haben ja gesehen, dass Ölaktien seit dem Beginn der Ukraine-Auseinandersetzung einen starken Aufwind bekommen haben, dass die Unternehmen große Gewinne geschrieben haben, Rüstungsaktien genauso. Und das sind natürlich genau solche Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt die Lieblinge in nachhaltigen Indizes sind oder dort eben gar nicht auftauchen.
Besser mal nicht unter den Top Ten, weil man jetzt nicht auf den Webseiten leicht zu sehen ist. Ja. Und die, also wenn man jetzt mal vergleichen würde, MSCI World mit einem ESG-Faktor, Paris Aligned Benchmark und vielleicht SRI, wie schauen da die Renditen aus? Also ist es dann relativ ähnlich oder gibt es da massive Abweichungen? Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht zum Thema Emerging Markets ETFs und da hatte ich mir dann auch den Emerging Markets ex China angeschaut und der hat halt die Emerging Markets Indizes um 80% outperformt, weil eben China so gebremst hat. Aber ist so ein Effekt, so ein deutlicher Effekt dann da auch zu sehen oder ist es?
Also die Performance-Unterschiede sind tatsächlich beobachtbar. Ich will ja mal erklären, woran das liegt. Also haben wir jetzt, sagen wir mal, einen Index, der nur 25% ungefähr der Market Cap ausschließt und der vielleicht noch, wir haben sowas im Angebot, eine Tracking-Error-Minimierung mit dabei, dann hat man die Chance, dass man sehr nah am traditionellen Index bei der Wertentwicklung dranbleibt. Hat man aber das andere Extrem, einen SRI-Index, dann ist natürlich die Schwankungsabweichung des nachhaltigen Index gegenüber dem traditionellen sehr hoch. Man spricht dort von Tracking-Error-Werten von über 4-5%, während, sagen wir mal, sonst 1% oder weniger möglich ist. Und ich sage mal, ein hoher Tracking-Error ermöglicht dann eben auch Abweichungen bei der Kursentwicklung. Sowohl in die eine, aber auch in die andere Richtung. Jetzt muss man mal wieder in die Historie dieser Indizes schauen. 2021 und 2022 waren Jahre, da haben eben diese streng nachhaltigen Indizes sehr stark outperformt. Teilweise 7-8% pro Jahr, je nach Region.
Warum?
Und weil eben dort eben, sagen wir mal, gerade eben die Ölaktien weniger gefragt waren. Alle haben sich eben darauf eingestellt, auf die Energietransformation und eben zu Recht natürlich auch langfristige Risiken gesehen, wenn ich eben in solche Sektoren investiere. Dann war natürlich auch, ist traditionell eher der IT-Bereich etwas übergewichtet bei nachhaltigen Indizes. Das hat natürlich auch immer gut getan. Dann ist es aber so, dass eben dann in 2023 war die Wende da. Wir haben in diesem Jahr und auch dieses Jahr, year to date, also bis heute, eine Underperformance der streng nachhaltigen Indizes beobachten können. Das heißt, die Outperformance, die in diesen beiden Jahren 2021 und 2022 aufgebaut worden ist, die ist jetzt halt wieder verloren gegangen. Man ist eigentlich jetzt langfristig betrachtet oder mittelfristig betrachtet, steht man genauso gut da wie ein Investor in einen konventionellen Index.
Warum war dann die Underperformance jetzt in den letzten Monaten?
Ja, natürlich schon auch durch die, Sektorverteilung. Und manche Indizes sind auch gekappt. Das heißt, gewisse Aktien, die besonders stark performt haben, werden dann wertmäßig nicht optimal mitgenommen vom Index. Das sind so die wichtigsten Kriterien. Und wir sehen zum Beispiel, Japan ist unheimlich beliebt beim Investieren, war ja auch ein erfolgreicher Aktienmarkt bisher während der letzten eineinhalb Jahre. Und wir haben eben beide Indizes im Angebot. Einmal den, der nur 25% ausschließt und der, der 75% ausschließt. Der eine reduziert den Tracking Error, der andere versucht eben hier stark abzuweichen. Und da haben wir auf ein Jahr einen Performance-Unterschied von über 10%.
Ist ordentlich.
Und ja.
Ist ein bisschen schwierig, dann so ein Produkt auch im Portfolio einzusetzen? Oder muss man sowieso die Anlageentscheidung dann eher treffen? Also eigentlich darf man es gar nicht mit dem regulären Index mehr vergleichen, oder? Weil ich muss ja, ich habe ein Portfolio, meine Benchmark ist ein regulärer MSCI World und ich kaufe dann ein nachhaltiges Produkt, dann bin ich im Zweifelsfall
enttäuscht. Das Problem ist ja auch immer, dass wenn wir diese Beobachtungen machen, die sind ja alle rückwirkend. Das ist ja immer eine Betrachtung der Vergangenheit und stellt ja mal keine Aussagefähigkeit für die Zukunft dar. Das heißt, dieses Bild kann sich natürlich auch wieder drehen. Und das haben wir in der Vergangenheit ja oft beobachtet, dass sich Trends bilden, aber dann auch wieder ins Gegenteil verkehren.
Aber würdest du jetzt einem Privatanleger, der vielleicht ein konventionelles ETF-Portfolio hat, also normale ETFs auf die normalen regulären Indizes, würdest du dem jetzt grundsätzlich schon raten und sagen, ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, das vielleicht bei dem nächsten Rebalancing oder so irgendwie nachhaltig etwas mehr umzustellen? Oder wie soll man da für sich eine Entscheidung treffen?
Also ich finde, er sollte sich auf keinen Fall von der momentanen Unsicherheit beim Thema Nachhaltigkeit da anstecken lassen und auch für sich klar entscheiden, was er haben will. Denn ein klassischer Index wird immer böse Buben beinhalten, zum Beispiel herstellerkontroversen Waffen. Und da muss er sich klar sagen, will ich da mit dabei sein oder will ich das halt weghaben? Und vielleicht ist es momentan leichter für einen Privatkunden auf ein ESG-Konzept zu gehen mit einem niedrigen Tracking-Error, also das dann auch bei der Wertentwicklung nah dran ist am Standardindex, bevor er sich dann, sagen wir mal, in einen dunkelgrünen Index verirrt oder eben gar in einen hochrisikoreichen Themenindex.
Was machen so Stiftungen oder Kirchen oder sowas? Also Investoren schichten die konsequent dann um in Nachhaltigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Nur das sind nicht typisch ETF-Nutzer, sondern viele von diesen Investoren sind ja sehr groß. Die lassen sich dann maßgeschneidert bei uns ein Portfolio managen und haben auch eine Ausschlussliste an Unternehmen, die genau ihre persönlichen Wünsche abdeckt.
Okay. Spannendes Thema. So abschließend vielleicht dann, du hast gerade so angedeutet, dass der Markt so ein bisschen schwierig gerade ist. Ja, und wir haben ja erfahren, dass die Zuflüsse nicht so hoch sind oder beziehungsweise, dass der Anteil niedriger geworden ist gegenüber den normalen ETF-Zuflüssen. Wie geht's jetzt weiter aus deiner Sicht? Was ist so die nächste Entwicklung? Also, weil wir stellen natürlich schon fest, es gibt immer wieder neue Produkte, die dann natürlich auch nachhaltig aufgelegt werden. Ich würde mal sagen, die große Welle der Produktumstellungen und Produktpalettenkomplettierungen, die ist vorbei. Also mehr oder weniger hat jetzt jeder Emittent reguläre ETFs und auch die nachhaltigen Varianten. Es gibt noch wenige Lücken, vielleicht im Anleihenbereich noch ein paar Sachen, die man machen könnte, aber ist jetzt alles da und jetzt geht es nur noch darum aufzuklären oder wie siehst du das?
Ja gut, also wie gesagt, im Aktienbereich gibt es das schon sehr viel. Da würde ich sagen, sind alle Grünschattierungen irgendwie im Angebot im ETF-Format. Bei den Anleihen hat sich bereits viel getan. Übrigens bei uns war es so, dass wir in den letzten 2 Jahren mehr neue Geschäfte gemacht haben mit Anleihen-ETFs, die nachhaltig sind natürlich, als mit Aktien-ETFs. Ich sehe da auch noch einen großen Nachholbedarf, denn wir wissen ja, seit 1,5 Jahren gibt es ja wieder vernünftige Zinsen und das lockt natürlich auch Investoren in Anleihen-ETF.
Aber sind es dann nur Unternehmensanleihen oder auch Staatsanleihen?
Beides. Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen, das sind genau die beiden Kategorien, die jetzt besonders stark nachgefragt worden sind. Nicht nur dieses Jahr, das war auch im letzten Jahr schon so. Und da sehen wir da auch das Thema ESG hat dort einen geringeren Dämpfer bekommen als im Aktienbereich. Mhm. Natürlich ist es auch im Fixed-Income-Bereich so, dass dort eben so gut wie keine Renditeunterschiede da sind und man dort eben durch schlechte Performance niemand verschrecken kann.
Bei einem Unternehmensanleihen-ETF kann ich mir das natürlich vorstellen. Also da kann ich ja genau die gleichen Filter anwenden. Aber wie funktioniert das bei Staaten? Ist dann Österreich gut, aber Deutschland nicht? Oder wie funktioniert das?
Also da gibt es natürlich auch Indexanbieter, die mit, sagen wir mal, entsprechenden ESG-Researchhäusern zusammenarbeiten, die dann versuchen, Staaten zu beurteilen. Und klar, da geht es dann auch natürlich um, wie ist die Einstellung einer Regierung gegenüber Klimathemen, wie hoch sind die Militärausgaben relativ zum Bruttosozialprodukt. Und da gibt es schon Möglichkeiten, diese Staaten entsprechend zu bewerten. Das wird auch getan. Und wenn wir uns aber auf die Eurozone konzentrieren, dann sehen wir, dass da würde jetzt kein Land rausfallen, weil ja alle irgendwo, sagen wir mal, sehr zivilisiert sind. Da gibt es dann aber gewisse Qualitätsunterschiede. Das heißt, in einem Staatsanleihen-ETF, der, sagen wir mal, als nachhaltig eingestuft worden ist durch Artikel 8 in der Offenlegungsverordnung, wäre dann zum Beispiel Deutschland, Österreich, Frankreich etwas übergewichtet und Länder mit einem etwas niedrigeren ESG-Rating wie Spanien oder Italien wären etwas untergewichtet gegenüber der normalen Benchmark. Mhm.
Gut, und wie geht es jetzt weiter mit dem ETF-Bereich?
Also ja, also da tut sich auch einiges im Bereich aktive ETFs und wir nutzen, sagen wir mal, zum ersten Mal diesen Begriff aktiver ETF für Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Mhm. Denn dieser aktive ESG-Ansatz erlaubt uns auch unsere eigene Sichtweise auf ESG in die Regeln des Produkts mit einzubauen. Ich sage jetzt nicht Indexregeln, weil wir ja nicht offiziell einen Index abbilden. Und durch, sagen wir mal, gewisse Nebenbedingungen bezüglich der nachhaltigen Investments im Fonds können wir den Anteil dieser auf 100% steigern und zum Beispiel dadurch einen ETF auf Unternehmensanleihen Artikel 9 fähig machen. Das heißt, in die höchste Kategorie der EU-Offenlegungsordnung, Offenlegungsverordnung einzugruppieren.
Wie viel sind da drin von den 1000 ETFs, die wir ungefähr haben? Weißt du das?
Ganz wenige. Ja. Also das ist ein einstelliger kleiner Prozentsatz.
Mhm. Sehr spannend. Also wir haben ja bei uns das schon erwähnt. Wir haben ganz viele Wissensartikel bei uns auf der Webseite. Die verlinke ich am besten auch mal. Dann haben wir innerhalb unserer ETF-Suche die Möglichkeit, dass man auch nachhaltige Produkte entsprechend filtern kann. Wir haben auch diese Artikel 8 und so weiter Klassifizierung auf der Webseite. Also da kann man, wer da wirklich tiefer einsteigen will, sehr gut sich zurechtfinden. Und die richtigen Informationen und tiefen Analysen gibt es dann natürlich bei euch auf der Webseite. Auf den Produktseiten sind die dann wahrscheinlich alle zu finden, die Listen und so weiter zum Runterladen. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Klaus. War ein guter Streifzug und du hast dich gut geschlagen und gut gegenargumentiert. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Auf Wiedersehen, Markus.
Tschüss. So, das war das Gespräch mit Klaus Hecher zum Thema nachhaltige ETFs. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Kritikpunkt zu diesem Thema ausräumen. Schreib doch gerne mal deine Meinung zum Thema nachhaltige ETFs in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt, wie da so die Stimmungslage bei euch ist. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das Video likest und den Extra ETF YouTube-Kanal abonnierst. Dann verpasst du garantiert kein weiteres Video um das Thema Geldanlage mit ETFs. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.